Herzlichen Dank diesem jungen Vokalensemble aus Pforzheim. Und ich freue mich, dass ich heute Mittag unter Ihnen sein kann. Normalerweise bin ich immer der Ältere unter den Jüngeren. Heute bin ich der Jüngere unter den Älteren. Da ist man richtig daheim. Ein echtes Heimspiel. Und ich danke, dass Sie gekommen sind. Ach, wenn Sie mit dem Alter ist ohnehin schon ein Problem. Was heißt schon alt? Mein Sohn sagte eines Tages, als er nach Hause kam, du Baba, ich habe einen alten Lehrer bekommen. Sag ich so, alten Lehrer, wie alt ist er denn? Oh, der ist alt, der ist uralt, Asbach-uralt. Das ist aber so ungefähr, kann man doch das sagen. Wie alt er ist, sagt er, nee, so Komposti, Sarkophagi, ganz alt. Und als ich noch einmal zurückfragte, sagte er, Baba, der ist weit über 30. Dann wusste ich, wie alt ich war. Ist relativ. Und als ich dann meinen Kindern einmal erzählte vom Jahr 1945, wie die Franzosen kamen und wie wir Hunger hatten und wie das alles so war mit Ende des Krieges, dann schauten sie so zu und fragten, Papa, war das vor Christus oder nach Christus? Sehen Sie, so gehören wir also zu dem großen Schar der Uhus unter 100. Und somit, das schließt uns an diesem Nachmittag zusammen. Ein Zitat zu Beginn. Während der einen Hälfte unseres Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben. Und während der anderen Hälfte opfern wir das Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dannen. So ist es. Darüber brauchen wir uns an diesem Nachmittag nicht unterhalten, dass Gesundheit ein ganz, ganz großes Gut ist. Jesus Sirach schreibt, besser arm und gesund als reich und nicht gesund. Doch Gesundheit ist Danksache. Gesundheit ist Danksache. Und das Erste, was uns an diesem Nachmittag leiten sollte, und es kam auch schon vorhin durch die Stimmen hindurch, ist der Dank darüber, dass wir bis zu diesem Tag durchgetragen worden sind. Dank darüber, dass wir heute hier miteinander sitzen können. Dank, dass er uns durchgetragen hat bis zu dieser Stunde. Gesundheit ist immer und zuerst Danksache. Und wer dankt, der denkt auch. Deshalb ist Gesundheit auch Denksache, die uns zu denken gibt, die uns manches bedenken lässt. Wir alle sind ja entweder von Krankheiten belastet oder wir sind von Leid und Krankheit umgeben wie von einer Flut. Darf ich es persönlich sagen in diesem Kreis der Senioren? Ich habe den einen Freund, er ist hier kein Unbekannter, er hat vor einigen Jahren hier evangelisiert, Theo Lehmann aus Chemnitz. Der war Jugendpfarrer, aber noch viel unterwegs, und dann schrieb er mir einen Brief, dass es um eine Frau sehr ernst stehe. Bete doch mit um Gesundheit und Kraft. Und dann kam die Todesanzeige. Witwer, meine ich, hätten es immer besonders schwer, alleine ihr Leben zu leben. Und dann schrieb er, aber jetzt hat's der Herr auch recht gemacht. Beim Bedenken dieses Todesfalles, der Herr hat's auch recht gemacht. Mein anderer Freund ist viel jünger, er ist 45. Er heißt Lodemar Schlemmer, er ist gar kein Deutscher, er ist Brasilianer. Aber sein Deutsch hat er droben in Bad Liebenzell gelernt, sehr gut gelernt. Und so ging er zurück nach Brasilien und der war es auch, der sagte, wir machen auch einmal, so wie ihr in Deutschland, eine Evangelisation in einer Zelt- oder eine Messehalle. Und so war es und so war ich die letzten 14 Tage dort drüben in Brasilien. Und vor ungefähr einem Dreivierteljahr, als sie mitten in den Vorbereitungen steckten, da schrieb er mir per E-Mail, ist ein kleiner Fleck auf der Haut seiner Frau, die 40 Jahre alt ist, festgestellt worden. Man heißt das Melanom, sei aber völlig ungefährlich. Man hätte es entfernt und in 4 Wochen könne man alles vergessen. Vor 4 Monaten ist diese Frau gestorben. 4 Kinder, 8 und 14 und 17. Und ich schrieb zurück, jetzt lassen wir alles, wir lassen diese ganze Zeltarbeit liegen. Und dann schrieb er sofort zurück. Nein, jetzt erst recht. Jetzt verkündigen wir erst recht den Sieger. Hauptsache gesund? Er sagte, Hauptsache Christus. Und das Dritte, was mir noch viel näher geht, ich habe es erwähnt, am Sonntag, als ich kam, direkt aus Mundelsheim, als mein Sohn dort als Pfarrer investiert worden ist, wenige Wochen vor dieser Investitur wurde bei meiner Schwiegertochter Lymphknotenkrebs diagnostiziert. 28 Jahre alt, 2 Kinder, 1 und 3 Jahre alt. Und nun steht sie in einer Chemobehandlung, die Strahlenbehandlung steht bevor. Hauptsache gesund, wirklich? Hauptsache gesund? Gesundheit ist Denksache. Und ich frage mich nach all dem, was ich und was Sie auch erfahren haben. Ist denn tatsächlich Gesundheit dann auch die Hauptsache? Doch Danksache ist's und Dingsache auch. Aber ist Gesundheit wirklich die Hauptsache? Ich habe eine andere Antwort. Und diese Antwort stammt nicht von mir, sondern sie stammt von einem Mediziner. Vielleicht gleich alt wie den Herrn Doktor, den wir vorhin hier gehört haben. Ich möchte es Ihnen erzählen. Es war vor einigen Jahren. Ich war mit Ulrich Parzani zusammen eingeladen zu einem Jugendtag nach Schladming in Österreich. Normalerweise geht man doch nur zum Skifahren hin. Ich fahre nicht Ski, mit mir fahren Sie nur Schlitten. Und dort hatte ich die Eröffnungsbibelarbeit vor 1000 jungen Leuten, was dort eine ganz große Zahl ist, in diesem doch weithin katholischen Land. Und mitten in meiner Anfangspredigt über den Timotheusbrief, da passierte etwas Seltsames. Plötzlich fingen die Lampen an zu kreisen. Ich dachte, ach, weißt du, in Österreich ist immer alles anders. Da kreisen halt die Lampen. Freute mich daran. Aber dann das Nächste, auf einmal fingen auch die Köpfe zu kreisen an. Ich dachte, ach, Österreich, Wiener Walzer, Dreivierteltakt, die sind ebenso fröhlich. Und dann hielt ich mich an meinem Pult und merkte, dass auch der kreiste. Und auf einmal ging mir auf, nicht die Lampen kreisen, nicht die Köpfe kreisen, nicht der Pult kreist, sondern in mir kreist alles. Ich konnte noch des Armen sagen, kurz und gut, ungefähr 8 Minuten später lag ich im Schladminger Krankenhaus in der Intensivstation, angeschlossen an viele Schläuche. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und die Schwestern sagten immer nur, rühren Sie sich nicht, rühren Sie sich nicht. Und so lag ich da, ohne Schmerzen. Und nach einiger Zeit ging die Tür auf und eben ein junger Arzt des Krankenhauses kam herein. Wie gesagt, so alt wie der Doktor vorhin. Er setzte sich auf die Bettkante, er schaute mich an und er schaute die Monitoren an dieser Geräte. Und dann verwickelte er mich in ein kleines Gespräch und sagte, woher kommen Sie denn? Ich sagte, ich komme aus Stuttgart. Sind Sie beim Sport hier? Nein. Ich bin hier bei diesem Jugendkongress. Ach ja, den kenne ich sehr wohl. Dann halten Sie die Predigt. Ich sagte, ja. Dann sagte er, sind Sie verheiratet? Ich sagte, und wie? Haben Sie Kinder? Ha, 7. Nicht schlecht. Und wie er so sprach, sagte er auf einmal, ach, wenn Sie, ich bin praktizierender katholischer Christ. Wir können offen miteinander reden. Wenn ich hier auf diese Apparate schaue, es steht nicht gut mit Ihrem Herz. Ich weiß auch nicht, ob Sie diese Nacht überleben können. Aber dann sagte er nicht, ach, Sie werden schon. Und er sagte, wissen Sie, wir Christen sehen weiter als die Tauern. Wir Christen sehen weiter als die Tauern. Und in diesem Augenblick wusste ich, dass der große Theologe Karl Barth recht hatte, der einmal sagte, jede Krankheit, jede Schwachheit, auch jede Altenstube ist oft genug wie ein Gefängnis. Aber in dem bleiben wir nicht. In dem Gefängnis der Krankheit und des Alters bleiben wir nicht. Sondern dieses Gefängnis hat 2 Türen. Und wir werden dieses Gefängnis verlassen. Entweder durch die eine Tür zurück noch einmal in das irdische Leben. Oder durch die andere Tür hin zur himmlischen Herrlichkeit. Und so sagte mir dieser Mann mit dem Satz, Christen sehen weiter als die Tauern. Nicht Hauptsache gesund, sondern er sagte den für mich viel wichtigeren und dem ich bis heute bestimmenden Satz, Hauptsache gehofft, darauf kommt es an. Nicht, ob wir den normalen Pulsschlag haben, nicht, ob wir den normalen Herzschlag haben, nicht, ob all unsere Organe wirklich in Ordnung sind. Hauptsache gehofft, dass wir wissen, durch welchen Ausgang wir unser Gefängnis einmal verlassen und einmal verlassen können. Hauptsache gehofft. Man muss ja gar nicht im Schladminger Krankenhaus liegen, um eine ähnliche Erfahrung zu machen. Da kann man an einem Spätsommer- oder Frühherbsttag mitten in einem Zelt sitzen in Pforzheim, sogar auf eigenen 2 Füßen hereingekommen, noch ohne Stock, und dasselbe Gefühl haben, so wie ich. Vor Ihnen und vor uns sind es Berge, Sorgenberge, Krankheitsberge, Problemberge, die höher sich in den Himmel schieben als die Tauerngebirge. Viele haben Gebirge vor sich. Und all die, die sich auch so vorkommen wie in jeder Intensivstation, denen sage ich, wissen Sie, Christen sehen weiter als die Tauern. Hauptsache gehofft. Hauptsache gehofft. Aber was denn? Darauf gibt die Bibel an verschiedenen Stellen eine Antwort. Ja, die Bibel ist geradezu ein Kompendium der Hoffnung. Kein Kompendium der Gesundheit, wohl aber ein Kompendium der Hoffnung. Und wer richtig hoffen kann, der weiß, ob gesund oder krank, ich werde mein Gefängnis verlassen und ich werde diese zukünftige Herrlichkeit erlangen. Deshalb Hauptsache gehofft. Noch einmal, wie ein roter Faden durch dieses Buch. Das beginnt vorne. Ich nenne nur ein Beispiel. Noah. Noah, er war Bauer und war Winzer. Und eines Tages bekam er den Auftrag, ein Schiff zu bauen. Wahnsinn, verrückt. Das wusste er, dass ein Kartoffelacker keine Werft ist. Und trotzdem, fernab von jedem Wasser, fing er an, das seltsamste aller Schiffe auf Kiel zu legen. Dieses Containerschiff, diese Vereinigten Hüttenwerke als Seenot-Rettungskreuzer. An Spöttern wird es nicht gefehlt haben. Da standen die Männer am Rande, sahen zu und sagten so: Herr Admiral der Landmarine, wann stechen Sie in die Pfützen? Der andere sagte: So, du alter Seebär, du hast das Fahrwerk am Kiel vergessen. Und der dritte sagte: So, Herr Matrose, können wir mit der Botanisierbüchse beim Schmetterlingfang behilflich sein? Spott gerade genug. Bis zu jenem Tag, als sich der Himmel öffnete und Schleusen sich auftaten und ein Regen kam, ein Regen, der alles unter Wasser setzte. Nicht nur eine Flutwelle, ein Meer, das alles überschwemmte. Keiner konnte mehr atmen, der sagte: Es gibt keinen Gott. Doch es kommt jener Tag, wo all die Spötter vom heutigen Tag sagen, verstummen müssen und wo sie nichts mehr sagen können: Es gibt keinen Gott. Nur einer, er überlebte, dieser Noah. Und als dieser Kasten wieder aufsetzte auf dem Gebirge Ararat, da stieg er aus und baute. Was baute er? Ställe oder baute er ein Haus oder baute er Gehege für all diese vielen Viecher? Nichts von alledem. Er baute einen Altar, 12 Steine, und dann fiel er nieder und schaute hinauf. Und dann sah er über den Himmel gespannt ein Kreuzeszeichen, dann sah er über den Himmel gespannt den Regenbogen, und er hörte eine Stimme, die sagte: Es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und er wusste, dieser Gott, auf den ich hoffe, der war gut mit mir. Nicht Hauptsache meine Gesundheit, sondern Hauptsache, dass dieser Gott mit dem Regenbogen über meinem Leben steht und stehen wird. Sehen Sie, das ist zu wissen wichtig, dass wir, wo wir auch stehen, niederknien können und hinaufsehen und dann wissen, dass dieser Herr lebt, dass er seinen Bogen über unser Leben gezogen hat und dass er für mich sein will. Hauptsache gehofft auf diesen Gott, der seinen Bogen zieht über ihr ganzes Leben. Das steht am Anfang der Bibel. Und in der Mitte der Bibel, die Mitte der Bibel ist der Römerbrief, die Mitte des Römerbriefes ist das 8. Kapitel, die Mitte des 8. Kapitels ist der Satz: Ist Gott für mich, wer mag wider mich sein? Um diesen Satz zu verstehen, muss man in eine Gerichtsverhandlungen. Wie ich erwähnt habe, mein Vater war Richter. Wir wohnten im Amtsgericht im 3. Stock. Freitag war immer Verhandlungstag. Und wenn man die Aufgaben gut gemacht hatten, wir als heranwachsende Kinder, dann durften wir einen Stock tiefer, um bei den Verhandlungen des Vaters zuzuhören, wenn wir die Aufgaben gut gemacht hatten. Bei mir kam es manchmal auch vor, dass ich einen Stock tiefer durfte. Aber von daher habe ich viele Verhandlungen erlebt, und jedes Mal bis heute, wenn eine Verhandlung passiert, bin ich fasziniert. Es ist ja immer dasselbe, so wie Sie es auch kennen. Zum Aufruf kommt der Fall X. Der grün befrackte Gerichtsdiener mit seinem toten Paragraphengesicht und seiner Nase wie ein Stopplicht, der bring den Angeklagten herein und stell ihn vor die Schranke. Der Staatsanwalt verließ die Anklageschrift und dann beginnt der Richter mit dem Verhör. Warum haben Sie das gemacht? Warum sind Sie in diesem Fall verwickelt? Wie konnte Ihnen so etwas passieren? Und jede Frage des Richters macht den Angeklagten kleiner, zitternder Blässer. Ein Bild von erbärmlicher Hilflosigkeit. Und wissen Sie, das ist das Bild, das sich auch unsere Generation von Gott zusammenbastelt. Zum Aufruf kommt der Fall, lieber Gott. In gebührendem Abstand steht der alte Mann. Und dann donnern die Fragen auf ihn ein. Gott, warum hast du das in meinem Leben zugelassen? Gott, warum konntest du mir diese Krankheit schicken? Gott, warum heilst du nicht meine Schwiegertochter? Du bist doch ein Märchen, lieber Gott. Du kommst mit unseren langen Listen von Tränen nicht mehr mit. Und dann wundern wir uns noch, wenn dieser Gott schweigt und wir nichts mehr hören von einer väterlichen Stimme. Gott ist doch nicht der Angeklagte, sondern wir stehen vor der Schranke. Gott muss doch nicht Rechenschaft ablegen vor dem, was er tut, sondern es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Gott ist Richter. Gott ist Richter. Und vor seinen Geboten bin ich als Übertreter entlarvt. Und das Urteil über meinem Leben heißt, verdammt in alle Ewigkeit. Ich weiß, man redet nicht so oft darüber, besonders nicht vor allen Menschen, diese harten Aussagen der Bibel. Aber sie helfen uns zur Gesundheit der Seele und des Herzens. Verstehen Sie, es gibt Gefahren auf der Straße. Zwei Autos stoßen zusammen. Der Straßentod ist schlimm. Es gibt Gefahren im Wasser. Ein Schwimmer kann nicht mehr. Der Wassertod ist schlimm. Es gibt Tod im Krankenhaus. Die Herzen gehen nicht mehr auf. Ein Herztod ist schlimm. Aber wissen Sie, das Allerschlimmste ist, wenn Gott gegen uns ist. Es gibt nicht nur Gefahr auf der Straße, es gibt nicht nur Gefahr im Wasser, es gibt nicht nur Gefahr vor Krankheiten, es gibt die Gottesgefahr. Und an die denken wir normalerweise nicht. Wenn Gott gegen uns ist, dann sind wir wirklich verloren. Wenn Gott ein Nein zu ihrem Leben sagt, dann können sie gehen. Der Gott, der Richtergott, und Luther hat mit Recht gesagt, es ist die Furcht Gottes, deren wir zuerst bedürfen. Aber wer das einmal kapiert hat, der kann auch das andere hören. Nur wer einmal vor diesem Gott gezittert hat, der kann auch diese andere Botschaft aufnehmen. Nämlich, dieser Richter, der Bannstrahl göttlichen Zorns, trifft nicht mich, sondern seinen Sohn. Der stirbt und ich bin frei. Freispruch nicht mangels Beweisen, sondern Freispruch trotz Beweisen. Verstehen Sie? Das ist Hauptsache. Hoffnung auf diesen Augenblick, wenn ich diesen Herrn Jesus annehme, dass ich auch vor diesem letzten Gericht gerechtfertigt, freigesprochen werde, um Jesus willen. Wenn Gott nicht mehr gegen mich ist, wer kann auch gegen mich sein? Wenn Gott nicht mehr gegen mich ist, welche Krankheit kann mir noch etwas anhaben? Wenn Gott nicht mehr gegen uns ist, warum fürchte ich denn eigentlich noch den Tod? Ist Gott für mich? Wer mag wider mich sein? Sie mögen krank werden. Sie mögen älter werden. Die Schatten immer länger. Die Sorgen und Probleme lassen Sie nicht mehr schlafen. Denken Sie daran. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher rot? Nun weiß und glaub ich's feste und rüb's auch ohne Scheu, dass Gott der Herr und Beste mein Freund, mein Helfer sei. Hauptsache gesund? Nein, Hauptsache Jesus, der mich vor Gott gerecht macht. Darauf kommt es an. Hauptsache gehofft auf diesen Herrn, das ist die Mitte, der Kern und Stern des ganzen Evangeliums. Um diese Hauptsache geht es. Aber das steht auch am Schluss der Bibel. Hauptsache gehofft. Liebe Freunde, wir alle miteinander, wenn wir diesem Herrn gehören und unser Leben diesem Herrn übergeben haben, dann gehen wir nicht dem Nichts entgegen, sondern eben der neuen Welt. Das Beste kommt erst, habe ich gesagt. Das Beste, was in Offenbarung 21 aufgeschrieben ist, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und siehe, ich mache alles neu. Wissen Sie, diese Erde, auf der wir leben, ist kein Perpetuum mobile, das sich dauernd im drei Kreise dreht mit der Melodie, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Diese Erde ist keine Baustelle auf Abbruch. Diese Erde ist ein Sein zum Tode. Gott schafft eine neue Welt. Eine neue Welt, die dem entsprechen mag, was am Anfang war. Und siehe, es war alles sehr gut. Wissen Sie, wohl dürfen wir beten, o Herr, wenn du uns genommen, lass uns in den Himmel kommen, du unser Herr und Gott. Die Aussage der Bibel lautet, der Himmel kommt zu uns. Das ist Hoffnung der Christen. Hauptsache gehofft, der Himmel kommt zu uns. Das Beste kommt erst. Und das andere, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Eigentlich steht hier, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Wir sprechen heute nicht mehr vom Zelten, sondern vom Campen. Wenn Gott bei uns campt, was dann? Wissen Sie, ich besuchte einen alten Camper in Stuttgart. Der zeigte mir alles, was er hat zum Campen, so eine ganze Stadt zum Aufblasen. Und ich fragte ihn, was denn das alles gekostet habe. Und er nannte mir eine unendliche Summe. Und ich sagte, ach, wie können Sie das alles dafür ausgeben? Mit dem Geld würde ich im Fünf-Sterne-Hotel an der Costa Brava wohnen und nicht auf einer Luftmatratze, wo man nachts um zwei Blattfuß hat. Und dann sagte er, wissen Sie, ich wohne hier in der Stadt inmitten von lauter Mauern. Einmal im Jahr lebe ich ohne Mauern. Und ich dachte, wenn Gott bei uns kämpft, dann leben wir ohne Mauern. Diese Bitterwand der Sünde ist nicht wegdisputiert und wegdiskutiert, sondern abgetragen. Er bei uns und wir bei ihm. Und wir werden untereinander neu. Das Meer wird nicht mehr sein. Das Meer von Blut und Tränen. Und die Tränen werden nicht mehr sein, wissen Sie? Die Tränen werden nicht mehr sein. Alle werden abgewischt sein. Und der Tod wird nicht mehr sein. Nein, der Tod wird nicht mehr sein. Als der bei der Fernsehdiskussion den anderen fragte, Sie von der christlichen Bank, auch die Friedhöfe wollen Sie abschaffen. Liebe Freunde, die Friedhöfe werden abgeschafft. Es wird nicht immer beerdigt werden. Es wird nicht immer Abschied genommen werden. Es wird nicht immer Särge der Erde übergeben werden. Einmal ist er alles in allem. Der Tod ist nicht mehr und das Geschrei ist nicht mehr und das uralte Zeichen dieser Welt wird nicht mehr sein. Der Schmerz wird nicht mehr sein. Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Und wenn einer sagt, du bist ins Rasen gekommen, das ist doch ein Vorstoß ins Nichts, ein Ausbruch ins Leere. Wer sagt denn, dass dies wahr ist? In der Offenbarung 21 steht, der, der auf dem Throne saß. Wer Jesus sagt, sagt neu, hat Blumhardt gesagt. Wer Jesus sagt, sagt neu. Als die Jünger Jesus sahen, da sahen sie so ein Stück dieser neuen Wirklichkeit. Da sind Tote auferstanden, da sind Lahme gegangen, da sind Blinde sehend geworden. Und dieser Brückenkopf des Lebens, er wird immer weiter werden, bis zu jenem Tag, an dem er alles in allem sein wird. Liebe Freunde, das ist keine Theologie des Hans Guck in die Luft. Das ist keine Vertröstung ins Jenseits. Erst diese Hoffnung, dass dies unser Leben mit Jesus nicht ins Nichts hineinführt, lässt uns hier und jetzt weiterleben. Darf ich es zum Schluss so sagen? Als ich drüben in Südamerika war, genoss ich dieses großartige Sommerland. Diese Weiten und dieser Dschungel, dieser unendlich wunderschöne Strand. Städte wie Rio mit dem Zuckerhut und Corcovado. Ich genosse es, dort zu sein. Aber wenn mir dort einer gesagt hätte, du, deine Frau ist gestorben, deine Kinder sind ermordet, dein Dorf ist abgebrannt, du kannst überhaupt nicht mehr nach Hause, dann wäre mir die ganze Schönheit im Meer versunken. Ich konnte es aushalten. Ich konnte dort leben und mich freuen, weil ich auf der Durchfahrt nach der Heimat war. Und deshalb hat ja wohl Nietzsche auch gesagt, die Krähen ziehen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Wohin gehen Sie? Wohin geht Ihr Weg? Wohin in aller Welt geht Ihr Weg? Sie müssen doch wissen, wohin er gehen soll. Mein Weg heißt Jesus. Und mein Weg geht zu Jesus. Hauptsache gesund, ob krank oder gesund. Hauptsache gehofft, dass dies wahr ist. Amen.